Ja, das war ein richtiger Dämpfer, den RWE da gestern Abend im Heimspiel gegen Alemannia Aachen abbekommen hat. Wir analysieren heute vor allem, woran es gelegen hat, dass Rot-Weiß wirklich gar keine Durchschlagskraft auf den Platz bekommen hat. Schauen, lag es am System und analysieren, an welchen Stellschrauben Uwe Koschinat jetzt in der Länderspielpause speziell drehen muss. Im Thema der Woche ziehen wir außerdem ein großes Transferfazit, denn heute schließt das Transferfenster und wir schauen mal, ob heute vielleicht noch was passiert.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von der Hafenstraße. Mit bei mir im Studio zu meiner Rechten RWE-Reporter Martin Herms.
Hallo.
Und links RWE-Reporter Christian Wozniak, schön, dass ihr beide heute da seid. So, das Spiel gegen Aachen bietet, glaube ich, viel Gesprächsstoff, ist auch noch sehr frisch, war ja erst gestern Abend. Martin, du hast auch einen Kommentar oder viele Texte, aber auch einen Kommentar zum Spiel geschrieben und hast in der Überschrift das Wort peinlich Auftritt gewählt. Warum?
Genau, weil es einfach von der ersten, ja sagen wir mal bis zur 60. Minute auf jeden Fall ein peinlicher Auftritt war. Es ist eine sehr, sehr schmerzhafte Niederlage, die aus zwei Gründen besonders wehtut. Erstens hat man sich schon wieder von Alemannia Aachen vorführen lassen. Ich glaube, das tut jedem Fan ganz besonders weh. Wir erinnern uns an die letzte Saison, da gab es zwei Niederlagen. Im Rückspiel ist RWE gedemütigt worden. Auch damals haben wir, glaube ich, den Begriff Auffressen verwendet, den du ja auch bei der PK benutzt hast, Christian. Den hat Uwe Koschinat aufgegriffen, hat sich sogar korrigiert, weil du nur von den ersten 25 Minuten gesprochen hast. Und er sagte, nein, wir sind in den ersten 60 Minuten aufgefressen worden. Und da sind wir schon bei dem zweiten Punkt. Eine Niederlage, gerade zu diesem frühen Zeitpunkt, ist da grundsätzlich kein Problem. Aber es geht immer um die Art und Weise. Und die Art und Weise war gestern ein absolutes Armutszeugnis. Es war ein wirklich peinlicher Auftritt von RWE. Man hat gegen eine Mannschaft, die zuvor einen Punkt aus drei Spielen geholt hat, eine zweistellige Anzahl an hochkarätigen Torschancen zugelassen. Tobias Kraulich hat es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Er sagte, wir hätten auch 10 Dinger kassieren können.
Ohne die Elfmeter.
Ohne die Elfmeter, die übrigens alle drei berechtigt waren. Also,
Ich hatte auch das Gefühl, dreimal geht das völlig in Ordnung.
Fakt ist, dieser Auftritt war einer Spitzenmannschaft, die Rot-Weiß Essen eben sein möchte, nicht würdig. Und so kannst du dich zu Hause vor eigenem Publikum in einem Westduell gegen einen ungeliebten Gegner nicht präsentieren. Und aus diesem Grund war es peinlich und alarmierend.
Und auch überhaupt nicht so zu erwarten, ne? Also bei Aachen, da waren jetzt noch einige Zugänge, die irgendwie erst ein paar Tage da sind. Die Mannschaft wirkte vorher jetzt auch überhaupt noch gar nicht gefestigt. Und RWE eigentlich als Favorit gezählt. Und dann völlig überraschend, ne, diese Leistung.
Du hast es schon fast zusammengefasst. RWE ist eine Mannschaft, die seit Wochen zusammen ist, außer jetzt Yannick Mauser, der neu dazugekommen ist. Alemannia Aachen hat erst in der vergangenen Woche, 3-4 Tage vor dem RWE-Spiel, mit dem Dreigestirn, das gestern die Essener Abwehr durcheinander gewirbelt hat, Mika Schröers, Niklas Castell und allen voran Lars Gindorf, Dreh- und Angelpunkt im Alemannia-Spiel. Und dahinter auch der Ex-Essener Lukas Zepanik, auch ein Blondschopf. 4 Blondschöpfe haben die Rot-Weißen auseinandergenommen, war wirklich unfassbar stark. Das habe ich sehr lange nicht mehr gesehen an der Hafenstraße. Und auch Uwe Koschinat, man hat auf der Pressekonferenz gemerkt, erstmal hat er Benedetto Muzzicato gelobt, Aachen sagt, ja Wahnsinn, dass ihr das so hinbekommen habt, hätte ich jetzt nicht gedacht, hat er quasi verraten, dass er überrascht war, dass das alles so funktioniert bei der Alemannia, weil jeder, der auf der Tribüne saß und jetzt keine Ahnung vielleicht von dem Aachener Kader hat, wird sagen, boah, das sind ja schon richtige gute Mechanismen da vorne, die ineinander greifen, die spielen bestimmt schon 2-3 Jahre zusammen. War einfach eine Top-Vorstellung von der Alemannia, aber dieser Alemannia, um kurz über Alemannia vielleicht auch zu sprechen, die wird auch unterschätzt. Benedetto Muzzicato hatte eine verdammt schwere Vorbereitung mit zum Teil 12, 13 Spielern nur, weil auch 6 Langzeitverletzte dabei sind. Jetzt sind eben 4 dazugekommen. Patrick Nadjombe saß noch auf der Tribüne, Leihgabe von Magdeburg. Aber die haben trotzdem in den ersten Spielen performt und Muzzicato hält an seiner Spielphilosophie fest. Er will so spielen. Das hat Koschinat auch noch gestern gesagt. Respekt, dass du das so durchziehst mit 3-9, die gehen drauf, die pressen, sind dann nach 70, 75 Minuten gefühlt tot, aber bis dahin geben die einfach alles.
Ich glaub, die waren so neu, die hatten ja noch nicht mal ein Trikot.
Genau, ja, Lars Gindorf, ne?
Auch abgeklebt.
Genau, schwarz. Abgeklebt, so, ja. Da habe ich auch nochmal mit Lukas Stepanik gesprochen. Er hat gesagt, schwierig mit Capelli. Vielleicht an Capelli. Die Aachener haben durchaus ein paar Trikots verdient, die Spieler, dass die dann nicht hinterherlaufen müssen. Das am Rande. Aber ja, vielleicht Stichwort Spielweise. Die Aachener wissen, wie die spielen wollen. Und das war schon in Osnabrück der Fall, haben die gut gespielt, verloren. Gegen TSV 1860 München 0-2 verloren, 89. 90. glaube ich. Aber eigentlich haben die den Gegner auch beherrscht, nur die Tore nicht geschossen. In Essen haben die aus Aachener Sicht zum Glück 3 geschossen, aber auch gefühlt nur 3 von 12 möglichen. Klar, du triffst nicht alles im Fußball. Aber wirklich, das Spiel hätte 3-6, 3-7 ausgehen können, vielleicht sogar müssen. Da hatten die Essener Glück. Aber vielleicht die Überleitung, Stichwort nochmal Spielweise. Die Aachener wissen, was sie machen wollen. Und bei RWE war das gestern so ein bisschen, die haben, ja, die Spieler, weiß ich nicht, die, vielleicht haben die, sind die gestern Uwe Koschinat nicht gefolgt oder haben was Eigenes versucht, auf eigene Faust, ne? Das war nicht so richtig zu erkennen. Und ich glaube, Uwe Koschinat hat auch darüber nachgedacht. Was sollte das eigentlich, sagte er. Er ist kein Fan von einem Spielaufbau eines Innenverteidigers. Die Essener haben das immer wieder versucht, ob jetzt mit Kraulich oder Luca Bazzoli, was beim 0-1 dermaßen in die Hose ging. Er sagte normalerweise, wenn wir pressen, versuchen wir den Gegner dann über die Außen das Pressing wegzunehmen und den Gegenangriff zu starten. Jetzt haben wir alles übers Zentrum versucht, da habe ich mich kurz gefragt, ja, haben die jetzt so ihr eigenes Ding gemacht, die Jungs, oder?
Schwer zu sagen. Also eine klare Idee habe ich auf jeden Fall auch nicht erkannt bei diesem Spiel. Ich war sowieso verwundert über die Herangehensweise. Also man hat ja in Wien-Wiesbaden in der zweiten Halbzeit ein hervorragendes Spiel aus der Viererkette herausgemacht, ist da förmlich explodiert. Da hat man eigentlich nochmal gesehen, was diese Mannschaft kann. Und dann ging es dann wieder in ein 3-4-2-1. Und ja, wie du schon sagst, eine Idee hat man da überhaupt nicht gesehen. Und ja, bei dem 0-1 fühlte man sich ja wieder an Dabrowski-Fußball erinnert. Diese Risikoabwägung, die war überhaupt nicht vorhanden. Und war schon ein sehr, sehr wilder Auftritt, muss man sagen.
Ja, lass uns doch noch tiefer einsteigen.
Szene des Spiels.
Martin, mach doch gerne direkt weiter. Welche Szene hast du dir rausgesucht?
Ja, so katastrophal dieses Spiel von Rot-Weiß Essen auch war. Es hätte natürlich auch irgendwie anders kommen können, wenn Ramin Safi in der 9. Minute seine 100%ige Torschance verwertet. Es war wieder so ein typischer RWE-Angriff, ein Umschaltmoment, der an diesem Abend ansonsten schwache Ahmed Arslan spielt einen super Pass genau in den Lauf und dann ist Safi natürlich nicht mehr aufzuhalten mit seinem mörderischen Tempo. Ja, und dann steht er wieder alleine vor dem Torwart und trifft wieder die falsche Entscheidung. Er hat es mit einem Lupfer versucht. Das hat zweimal in der Vorbereitung gegen Augsburg funktioniert. Dieses Mal aber nicht. Torwart ist stehen geblieben. Natürlich die falsche Entscheidung in dem Fall. Und ja, es ist in der Summe nun einfach zu viel, was er da liegen gelassen hat. Also wir denken jetzt an das Spiel gegen 1860 München. Da steht er alleine vorm Tor. Kann den Deckel möglicherweise drauf machen mit dem 2-0. Wir erinnern uns alle an das BVB-Spiel, auch da stimmte Leiner auf den Torwart zu und bei aller Qualität, die Ramin Safi sicherlich mitbringt aufgrund seiner Geschwindigkeit, ein herausragender Spieler, der Mannschaft schon auch helfen kann, aber er bringt dir halt nichts, wenn er diese Dinger vorne nicht macht. So, das ist einfach ein Riesenproblem. Wir haben jetzt 3 Spieler angesprochen, die in eine andere Richtung hätten laufen können. Mhm. Wenn er die verwertet, auch wir haben Ramin Safi zuletzt sehr gehypt. Völlig klar. Durchaus auch berechtigt, wie ich finde, weil der Spieler bringt eben diese unheimliche Qualität mit, die nicht viele Spieler haben.
Und faktisch richtig. Kaiserslautern, ja, muss man ja sagen.
Das natürlich, ist ja das nicht. Ist auch bei anderen Vereinen angekommen. Es gab in den letzten Tagen noch ein konkretes Angebot aus der zweiten Liga vom 1. FC Kaiserslautern, das RWE abgelehnt hat. Rot-Weiß Essen befindet sich in Gesprächen mit dem Spieler. Es geht um eine Vertragsverlängerung. Natürlich stellt die Spielerseite da auch Forderungen, aber Fakt ist, er muss auch auf dem Platz liefern. Mhm. So. Und natürlich ist er bemüht, aber als Sturmspitze, wenn er solche Chancen hat, ich sag mal, von 3 musst du wenigstens mal 1 oder 2 machen und das hat er jetzt nicht gemacht und dann siehst du natürlich als Stürmer schlecht aus, völlig klar.
Also höre ich raus, du würdest es, jetzt ist ja erstmal Pause, Länderspielpause, danach dann anders angehen?
Ja, man hat ja jetzt andere Möglichkeiten im Kader durch die Verpflichtung von Yannick Mauser und natürlich ist Safi immer wieder eine Option vorne drin. Es ist aber auch immer abhängig vom Gegner. Aber wenn du zu Hause gegen Alemannia Aachen spielst, dann solltest du vielleicht auch mal irgendwie einen anderen Plan haben und nur lang auf ihn. Das kann eben auch nicht funktionieren. Die Gegner stellen sich ja dann auch darauf irgendwann ein. Aber klar, trotzdem ist er immer, egal wie tief der Gegner steht, so ein Ramin Safi kriegt immer irgendwie seine Chance durch seine Geschwindigkeit. Nur da muss er sie einfach nutzen. So, und ich möchte nochmal erwähnen, Ramin Safi ist auch nicht der einzige Spieler, den ich kritisieren möchte in diesem Zusammenhang. Da müssen wir auch mal über einen Tom Mustier reden. Wenn wir schon beim Thema Hypen sind, auch diesen Spieler haben wir gehypt, auch diesen Spieler haben wir gelobt. Nicht nur wir, die Fans, er ist ja durch diese überragende Rückrunde zum Publikumsliebling geworden. RWE hat das auch honoriert mit besseren Konditionen, der Vertrag wurde verlängert. Aber er ist für mich in den ersten Spielen ein Schatten seiner selbst. Ich weiß nicht, was der da macht. Vogelwild, was er teilweise spielt, unfassbar viele Ballverluste ohne Plan im Zentrum. Auch dieser Spieler sollte sich mal langsam wieder auf das Wesentliche konzentrieren und mal zu seiner Leistung zurückfinden, weil ja, so muss man auch vielleicht mal drüber nachdenken, ihm eine schöpferische Pause zu gönnen.
Okay.
Klartext von Martin, Zusatz nochmal zu Safi. Ich sehe ihn nicht mehr als diesen falschen Neuner, nennen wir es, weil Rot-Weiß Essen hat jetzt drei nominelle Mittelstürmer im Kader. Mit Jaka Kuba Potocznik, Marek Jansen, der gestern nicht im Kader stand, eins Wunschspieler gewesen, und mit Yannick Mause. Mir fehlt die Fantasie, warum jetzt alle drei zum Beispiel auf der Bank sitzen sollten. Wenn, dann kann Safi vielleicht in einem 4-4-2-System als zweite Spitze agieren. Ansonsten sehe ich ihn auf seinen mittlerweile, glaube ich, unbeliebten Außen, weil er sich da schon vorne sehr wohl fühlt. Aber er macht die Dinger nicht. Martin hat alles richtig zusammengefasst. Das sind drei richtig dicke Dinger, die Punkte gekostet haben. 60 steht 2-0, Dortmund steht 1-0, Stadion explodiert, vielleicht die Sensation. Und gestern vielleicht ein anderer Spielverlauf. Deshalb sehe ich Ramin Safi wieder auf den Außen und vorne drin mit einem Stürmer. Uwe Koschinat präferiert so ein System mit einem großen Stürmer. Jetzt hat er seine drei 1,90 Meter Jungs drin. Mauser, glaube ich, 1,88, knapp darunter. Aber wie nochmal, da wiederhole ich mich, mir fehlt die Fantasie, dass alle drei auf der Bank sitzen und Safi vorne startet. Und da, ja, und das war meine Szene des Spiels quasi.
Ja,
ja, Pressekonferenz, Uwe Koschinat, sehr nachdenklich. Er hat einen Satz gesagt oder zwei, drei in diesem Zusammenhang, die mir hängen geblieben sind. Er sagte, in der Rückrunde, wir haben eine super Rückrunde gespielt, wir sind anders aufgetreten, aber ich habe diese ganze Euphorie haben 12, 13 Spieler getragen, so hat er es gesagt. Jetzt haben wir sehr viel mehr Qualität im Kader, wo sich ja gefühlt fast jeder 17, 18 Mann als Stammspieler sehen. Und er hat gesagt, wir müssen jetzt zusehen, dass wir für jedes Spiel die richtigen Spieler finden. Damit hat er quasi auch zugegeben, dass er noch seine Elf nicht gefunden hat, die auch schwierig ist in diesem Luxuskader. Das ist ein Luxusproblem, das ein guter Trainer managen muss. Ja, weder System noch die Spieler gefunden. Beispiel Klaus Jasula. Da hat Uwe Koschinat seine Schuld auf sich genommen, hat gesagt, auch wenn Klaus Jasula in den letzten anderthalb Wochen ein bisschen persönliche Probleme hatte und vielleicht auch sportlich ein bisschen neben der Spur steht aktuell, dass wir in Wiesbaden Spiel die 45 Minuten haben das bewiesen. Nichtsdestotrotz ist er als Persönlichkeit, als Präsenz, als Ankerspieler wichtig für die anderen, ja, damit die performen und stärker werden. Das wiederum verstehe ich nicht, weil Rot-Weiß Essen hat jetzt keine U23-Mannschaft, dass man da jetzt so ein 35 oder 36 Klaus Jasula, ehemaliger albanischer Nationalspieler, alles schön und gut, aber da muss man auch mit Leistung vorangehen, meines Erachtens nach. Wenn man in so einem Kader nicht in Topform ist, ja, dann hat ein anderer wie will man das einem Luca Bazzoli dann erzählen? Ja, der spielt, weil er eigentlich bist du vielleicht im Training besser, aber er ist wichtiger als Persönlichkeit. Schwierig. Auch wenn jetzt Bazzoli gestern natürlich auch keine Pluspunkte für sich gesammelt hat. Aber was ich sagen will, wie gesagt, ob ein Tom Mustier, Ahmed Arslan, Ramin Safi, wie sie alle heißen, das sind ja jetzt die sind ja nicht grün hinter den Ohren. Und das hat mich auch dann so ein bisschen verwundert, dass die Jungs dann wohl diesen Präsenzspieler, diesen großen Papa Jasula brauchen, um zu performen. Die nächsten Wochen werden spannend bei Rot-Weiß Essen. Und die Länderspielpause, glaube ich, kommt zum richtigen Zeitpunkt für Rot-Weiß Essen. Frühzeitig in der Saison hätte keiner von uns wohl erwartet vor der Saison, weil wir gedacht haben, die performen mehr. Aber jetzt nochmal zwei Wochen in sich kehren und an den Stellschrauben drehen, sagt man, ne?
Wie, Martin, weil wir jetzt über Jasula gesprochen haben, hast du die Entscheidung gesehen, auch zum Beispiel einen Obus auf der Bank zu lassen.
Das ist ich war natürlich sehr überrascht, die Entscheidung, Klaus Jasula auf die Bank zu setzen. Die ist schon am Samstag beim Abschlusstraining gefallen. Da ist der Spieler informiert worden vom Trainer. Und wie man hörte, war er da alles andere als erfreut drüber. Da sind da wohl auch vielleicht ein paar deutlichere Worte gefallen. Ist natürlich klar, wenn du so einen Spieler draußen lässt, ist der absolute Routinier, der Leitwolf in dieser Mannschaft, der Anker. Man muss ja auch noch die Statistik schauen. Ne? Mit Klaus Jasula in der Startelf hat Rot-Weiß Essen 2 Spiele verloren. Also letztes Jahr war er in Aachen ja nicht dabei bei diesem 0-2 und ansonsten ist es ja mit ihm gelaufen. So.
Und da erinnere ich mich schon, Klaus Jasula war nicht dabei, genau. Hat man auch so ein bisschen versucht, ne, zu argumentieren.
Grundsätzlich ist es ja okay, ne? Also es soll schon der Leistungsgedanke da sein, wenn du so einen Spieler mal draußen lässt, aber Fakt ist, du musst es ihm natürlich dann auch plausibel erklären und den anderen Spielern genauso. So. Und bei Marvin Obus habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen gestutzt, da sind wir wieder bei diesem Thema Klarheit, du musst es klar kommunizieren. Es bringt ja nichts, wenn du nach dem Wiesbaden-Spiel ein Loblied auf Marvin Obus singst und ihn dann eine Woche später wieder draußen lässt. So, und das ist natürlich sowas, was möglicherweise bei der Mannschaft oder bei dem Spieler nicht gut ankommt. Marvin Obus, das habe ich hier schon an der Stelle gesagt, ist ja als Königstransfer vorgestellt worden. Man hat sich um ihn bemüht, man hat ihn geholt, man hat diese Entscheidung getroffen, gemeinsam diesen Spieler zu verpflichten. So, und dann muss ich ihm auch die Chance geben, zu reifen. Dann muss ich ihm auch mehr als ein Spiel geben. Das ist jemand, der braucht Rückhalt, der braucht Rhythmus und er muss das Vertrauen spüren. So, und das bekommst du nicht, wenn du einmal spielst und dann wieder rausgehst. Das hat man in der ersten Saison bei Obus gemerkt. Er braucht ein bisschen Anlaufzeit und diese Zeit muss er doch hier bekommen. Er braucht 5-6 Spiele, um in Form zu kommen. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, mein Gott, es ist ein Leistungsgedanke dahinter, dann kannst du ihn immer noch rausnehmen. Aber Fakt ist, man hat sich bewusst für diesen Spieler entschieden und dann muss ich auch ein entsprechendes System für ihn haben und dann muss ich ihm den Rückhalt geben.
Ich erinnere mich auch an eine Folge hier, ich glaube, das war dann rund um die Verpflichtung, wo wir hier saßen. Ich glaube, das war dann noch mit dem Kollegen Brausch, der hier saß. Da haben wir gesagt, okay, wenn du Obus holst, dann baust du halt das System um ihn herum. Dann ist klar, der spielt und alles andere findet sich dann schon.
Weil wenn
du
den Spieler haben, ich kann es nicht nachvollziehen. In Wiesbaden in der zweiten Halbzeit, klar, mit Rückstand, man musste auch ein bisschen risikoreicher spielen, aber trotzdem hat man, glaube ich, gemerkt, dass diese Mannschaft in diesem System momentan etwas wohler fühlt. Im 4-2-1 ist ja völlig klar, hast du eine Offensivposition mehr besetzt, ein Innenverteidiger weniger. Und man hat ein Heimspiel gegen Alemannia Aachen und dann gehe ich wieder zu so einem Angsthasenfußball zurück und lass mich da hinten reindrängen, setze auf Umschaltmomente, das kann es einfach nicht sein. Also um auf die Basics zurückzukommen, erstens braucht RWE immer eine klare Spielidee. So, die ist nicht erkennbar. Ich glaube, du hast es gesagt, der Trainer oder das Trainerteam, man weiß noch nicht genau, was man mit diesem Kader machen möchte, wo man hin will, aber das muss man natürlich schleunigst finden. So, und dann findet man natürlich auch dann entsprechende Startelf. Es gab in jedem Spiel bisher eine andere Startelf, es ist viel rotiert worden. Das ist ja mal ein Zeichen dafür, dass man noch nicht genau weiß, wo man hin möchte mit diesem Team.
Martin hat einen wichtigen Punkt angesprochen, Stichwort Kommunikation. Da muss Uwe Koschinat jetzt auch die Tage in sich gehen, wie er weiter vielleicht mit den Spielern kommuniziert. Also werden wir gleich sicherlich über Dominik Martinovic sprechen, denn bis dato hat er zum Beispiel in der Öffentlichkeit, bis auf Joseph Boyamba, der nicht mehr bei Rot-Weiß Essen spielt und der die negative Kritik sicherlich aufgrund seiner verheerenden Auftritte auch verdient hat, ihn hat er kritisiert. Ihm hat er 1-2 Chancen gegeben, kritisiert. Danach gab es eigentlich auch ja wenig Grund für Kritik, weil einfach eine überragende Rückrunde gespielt wurde. Aber, worauf ich hinaus will, er singt ein Loblied auf Marvin Obus. Dominik Martinovic sagt, Uwe Koschinat, habe ich nie was Negatives gesagt, nie ein Problem gehabt. Wir wissen es, heute wird er zum SSV Ulm wechseln. Sieht Martinovic vielleicht auch ein bisschen anders. Das ist immer so Sender-Empfänger, ist ein bisschen anders. Mustafa Kuruma war immer so ein Gewinner der Vorbereitung, Wintervorbereitung, macht Fortschritte, ist jetzt in Oberhausen, hat keine Chance bekommen. Bei Gianluca Zwajkowski höre ich Ähnliches. Ein super Junge, jetzt auch nicht im Kader gewesen, auch ein bisschen gekränkelt. Marvin Obus macht ein tolles Spiel in Wien, Wiesbaden, sitzt auf der Bank. Jasula, muss man es erklären, warum der auf der Bank ist. Ahmed Aslan muss der Trainer wahrscheinlich immer wieder erklären, warum er ihn auswechselt. Schwierig. Also das ist eben das Problem des Luxuskaders, weil sich so viele Spieler als Größen sehen. Torben Müsel hat Uwe Koschinat mal gesagt, dass er vor der versammelten Mannschaft gesagt hat, du bist mein bester Fußballer. In Wiesbaden bekommt er 5 Minuten, gestern eine Halbzeit, wo er aber auch nicht Punkte für sich sammeln konnte. Aber ich weiß, dass ein Müsel auch zum Beispiel sehr unzufrieden ist. Wir horchen ja auch in das Umfeld der Spieler rein oder sprechen sogar mit den Spielern persönlich. Und ja, das ist es, was Uwe Koschinat jetzt lösen muss. Und ich glaube durchaus, dass er das hinbekommen hat. Er ist ein sehr kluger Trainer, ein sehr erfahrener Trainer. An dieser Stelle auch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag,
oh ja,
Herr Koschinat.
Alles Gute.
Ja? Leider hat die Mannschaft
kein schöner Anlass, kein schöner Anlass für einen Geburtstag, glaube ich.
Fällt mir aber gerade so ein, weil wir gerade darüber gesprochen haben, aber ist ehrlich gemeint, alles Gute, viel Gesundheit. Ja, und ja, das Herr Koschin hat dann die richtigen Schlüsse für Rot-Weiß Essen jetzt zieht, auch in der Länderspielpause.
Ja. Ja, wir haben jetzt fast 20 Minuten über das Spiel gesprochen. Da hat sich einiges angestaut, aber auch, glaube ich, wichtig, dass wir das so analysieren. Lasst uns doch im Thema der Woche jetzt noch.
Top-Thema der Woche.
Ein kleines, ja, ich nenne es jetzt mal Transfer-Fazit ziehen. Das Fenster schließt heute. Wir haben den 1. September jetzt kurz vor 11. Also theoretisch kann da noch was passieren. Aber zumindest auf der Zugangsseite deutet sich nach euren Informationen bisher nichts an, richtig?
Nee, ich denke nicht. Also Stand Montagmorgen wird wohl nichts mehr passieren, zumindest nicht auf der Zugangsseite. Ja, man hat ja Vollzug vermelden können. Am Freitag ist Yannick Mause verpflichtet worden. Endlich ist diese Stürmersuche beendet worden, diese ewige, die wir hier auch über Wochen und Monate thematisiert hatten. Ja, Mause, ein Stürmer, der, glaube ich, ganz gut ins Profil von RWE passt. Ist kopfballstark, ist aber auch sehr schnell für seine Größe. Das heißt, er kann Umschaltspiel, er ist aber auch so ein Wandstürmer. Man hat ja auch in der letzten halben Stunde, als er sein Debüt gefeiert hat, gesehen, dass er dieser Mannschaft dann durchaus helfen kann. Natürlich ist dieser Transfer kontrovers diskutiert worden, auch intern. Mause gilt jetzt nicht unbedingt als ja leichter, einfacher Typ, ist jemand mit Ecken und Kanten. Das hat man so aus von seinen vorherigen Stationen gehört. Natürlich ist das Fan-Thema auch eins. Es geisterte ja dieses Video umher aus dem Megapark, als er sich abfällig über Rot-Weiß Essen geäußert. Da gab es ja auch eine Reaktion noch von der aktiven RWE-Fanszene. Aber Fakt ist, sportlich kann er der Mannschaft helfen. So, und
kann er ja auch wieder gut machen.
Das kann er wieder gut machen. Ich glaube, das ist auch vergessen. Also wenn der Spieler dann performt und seine ersten Tore macht, dann ist sowas schnell wieder durch. Das ist ganz klar. Und darauf sollte man sich jetzt auch natürlich beschränken. Ja, und dann gibt's natürlich noch was auf der Abgangsseite. Christian hat's angesprochen, Dominik Martinovic wird den Verein verlassen. Das Kapitel ist beendet bei RWE. Ein letztlich sehr unglückliches. Er hat 2 Pflichtspieltore für RWE erzielt. Am vergangenen Dienstag im Mittelrhein-Pokal gegen den Bezirksligisten SV Solingen. Natürlich viel zu wenig, aber es ist dann irgendwie schon schade, dass es seine letzten sein werden. Beide Seiten haben sich mehr vorgenommen.
Aber man muss sich das auch nochmal, finde ich, vor Augen führen, wenn wir hier vor ein paar Wochen vorm Saisonstart saßen und er irgendwie der absolute Gewinner war und wir dachten, jetzt explodiert der und RWE ist Topfavorit und Martinovic schießt, weiß ich nicht, wie viele Tore. Und ein paar Wochen später geht's nach Ulm.
Das ist ja Wahnsinn, oder? Ja, wieder auch Stichwort Kommunikation. Der Junge, der hat ja alles in der Vorbereitung dafür getan, dass er dass alles auf resettet wird, auf Null geht und er neu startet.
Er hätte nicht besser spielen
können. Und da, das ist Trainerentscheidung. Wir sind keine Trainer, wir sind die vermeintlichen Experten. Ich verstehe dann auch nicht, warum der nicht am ersten Spieltag spielt. Und dann ist so ein Spieler natürlich wieder, so sind die Profis, gekränkt, Eitelkeit.
Ja, es ist
Wahnsinn. Hat ja auch einen anderen Anspruch.
Und dann fängt es ja damit an und dann bekommt er die Chance in Havelse, sehr undankbar gegen so einen Gegner.
Tiefstehend, Zielstürmer, genau, ist er nicht.
Das ist was anderes, das ist dann auch nie sein Spiel. Und ja, im Endeffekt, Martin hat es gesagt, beide Seiten haben sich anders vorgestellt und Zeit zur Trennung.
Er ist ein Spieler, der das Vertrauen benötigt und ich glaube, wenn er das Vertrauen benötigt, wenn er das bekommt, das hat man auch in Mannheim gesehen, wenn man das so ein bisschen auch anpasst, dann kann er durchaus performen. Er hat ja auch einen guten Ruf in der dritten, das hat man jetzt auch gesehen in den Angeboten. Ne? Also er hat Rostock mit 1860 München gesprochen, er hat mit Rostock, Mannheim. War auch an ihm dran. So, und dann Mannheim sowieso, sein alter Verein. So, und dann kam jetzt noch kurzfristig der SSV Ulm um die Ecke. Die hatten da auch Not in Offensive, sind schlecht gestartet. Ja, und dann haben die natürlich auch gewusst, okay, da ist jetzt so einer möglicherweise verfügbar. Mhm. Und dann haben sie die Chance genutzt. RWE und Martinovic konnten den Vertrag auflösen. Wie letzte Woche angedeutet, hat man dem Spieler auch noch ein bisschen Geld mit in die Hand gegeben. Ein paar Monatsgehälter sind da noch geflossen. Dafür hat man eben einen der besseren Verdiener von der Gehaltsliste streichen können. So, und dieses Kapitel ist dann eben beendet. Ich glaube, es hätte anders kommen können, aber gut, die Entscheidung ist eben dann so getroffen worden. Und dann hat man natürlich noch Marek Jansen im Kader. Auch über den ist gesprochen worden, eine sehr, sehr kuriose Konstellation. Also wir reden jetzt über einen Spieler, der jetzt neu dazugekommen ist und dem man quasi nach der Vorbereitung sagt, ja, eigentlich kannst du jetzt wieder gehen. So, ist schon sehr kurios. Natürlich, wir kennen alle die Vorgeschichte. Er sollte schon im Winter kommen, hatte damals eine Topform. Meppen hat den Riegel vorgeschoben, er durfte nicht sofort wechseln. So, dann kam er erst im Sommer ohne Form.
Hat sich verletzt in Meppen noch.
Hat sich auch noch verletzt in Meppen. Also man hat irgendwie gemerkt, okay, das passt nicht. Er ist doch nicht so der Stürmer, den wir benötigen. Und das hat man dem Spieler auch mitgeteilt und ihm einen Wechsel nahegelegt. Zuletzt war auch jetzt ein Leihgeschäft im Gespräch zum TSV Havelse. Das hat der Spieler abgelehnt. Ich kann so ein bisschen die Haltung auch nachvollziehen. Er sagt, ich komme hier gerade hin. Ich habe einen Top-2-Jahres-Vertrag unterschrieben zu sehr, sehr guten Konditionen. Wir dürfen nicht vergessen, er wäre damals Osnabrück ausgestochen. Ne? Und der Spieler war gut drauf, hatte eine Top-Verhandlungsposition.
Der hat wahrscheinlich seinen besten, nicht wahrscheinlich, können wir streichen, ja, der hat aktuell seinen besten Vertrag
in seiner Karriere. Ja, er sagt, ich bin doch nicht bescheuert. Ich bin doch nicht bescheuert, ich hau doch jetzt nicht sofort wieder ab. Ja. So, ich fühle mich wohl, verdiene gutes Geld. Ja, kann ich nachvollziehen. Und deswegen bleibt er jetzt da. Und dann hat man dann eben 3 Mittelstürmer mit Potocznik, der mir übrigens gut gefallen hat, nicht nur wegen seines Treffers in der Schlussphase, so ein kleiner Lichtblick in diesem Spiel.
Ja, also ich fand, um das nochmal zu sagen, also als Obus Potocznik gespielt, das hat schon nochmal ein bisschen.
Aber war in diesem Fall auch nicht so schwer, Kira, weil.
Ja, das stimmt. Da, ne, aber zumindest so gefühlt
gefühlt 8-9 Spieler neben der Spur standen.
Ein Tor macht er ja auch und das macht er gut.
Das hat er super gemacht.
Ja, muss man.
Nochmal, habe ich an anderer Stelle hier schon gesagt, das ist ein Top-Talent. Also der galt als eins der größten Sturmtalente in Europa. Ja. Der erste FC Köln hat den für 3 Jahre unter Vertrag genommen. Das macht man noch nicht irgendwie mit einem, von dem man nicht überzeugt ist. So. Und das hat er angedeutet. Und dem sollte man auf jeden Fall mal ein paar Chancen geben demnächst.
Ja.
Ja, aber da sind wir auch wieder, ich wiederhole mich gern in der heutigen Ausgabe, Luxusproblem. Potocznik ein paar Chancen geben, was machst du mit Mause, ne? Ganz zu schweigen, dann wieder Ramin Safi. Nochmal, das sind die Probleme.
Und Janssen,
die
wir, der noch da bleibt.
Und Marek Janssen, siehst du, habe ich schon wieder vergessen, obwohl wir gerade über ihn gesprochen haben. Ja. Marek Janssen ist für mich schon auch gefühlt, ja, so ein Moussa Doumbouya, der wird kaum Einsätze haben.
Ja, wahrscheinlich.
Der wird das Jahr irgendwie durchziehen und im Sommer spätestens oder im Winter wird es zu Ende sein. Oder vielleicht noch heute im Laufe des Tages. Aber das glaube ich nicht mehr, weil Martin hat es ja gerade gesagt, mit Havelse hat es nicht geklappt.
Ja, sollte sich natürlich heute im Laufe des Tages doch noch irgendwas tun, lest ihr das natürlich immer bei uns auch online auf den Portalen watz.de, reviersport.de.
Einen Abgang haben wir aber noch.
Ja, komm. Ja,
noch,
komm.
Haben wir noch vergessen. Ekin Çelebi.
Ja, das stimmt.
Kam auch etwas überraschend. Wird RWE auf Leihbasis verlassen. Er geht zum Aufsteiger nach Schweinfurt. Wie wir gehört haben, wird der Vertrag nochmal verlängert.
Auch kurios.
Offline
0 Minuten.
0 Minuten. Gut, ich kann es sportlich irgendwo nachvollziehen. Ich meine, wo soll der Spieler spielen?
Ja, aber
auf deiner linken Seite hast du Brumme, hast du Böberi. In der Innenverteidigung ist man eh gut besetzt. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, okay, warum hat man dem Spieler den Vertrag gegeben? Ja, was wir hören, er ist natürlich menschlich überragend, kommt gut an in der Mannschaft.
Um Gottes Willen, nichts gegen Ekin Çelebi, aber das ist jetzt dann sein drittes RWE, ja. Wie viele Spiele hat der gemacht, der Mann?
Ja.
5 und der bekommt jetzt wieder einen Vertrag bis 27. Also ich weiß.
Aber auch da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Also wir haben, Koschin hat die Frage gestellt zu Ekin Çelebi nach dem Spiel im Niederrhein-Pokal. Dann sagte er, ja, kann ein wichtiger Faktor werden. Wir wollen ihn bis Mitte September aufbauen und dann könnte er fest zum Kader gehören. Hat irgendwie dann doch nicht funktioniert, ne? Also ist dann anders gelaufen. Für ihn nachvollziehbar, dass er jetzt nochmal ausgeliehen wird. Aber da bleiben schon ein paar Fragezeichen.
Ja. Wir schauen, was sich in den nächsten 2 Wochen, ihr kann durchschnaufen. Ihr habt es angesprochen, Koschinat hat da sicherlich noch einiges zu tun, System und all solche Fragen müssen geklärt werden. Dann geht's weiter mit dem Spiel gegen Regensburg. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke euch beiden.
Danke dir.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonderhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.